Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Herzlich willkommen. Stubenhocker, Sehnsüchtige und andere Gedankenreisende trifft der Schriftsteller Jens Sparschuh in seinem neuen Buch Die Matrosen der Schweiz. Eine Sammlung kurzer, oft satirischer Texte, über die wir gleich miteinander sprechen werden. Die Matrosen der Schweiz, das ist der Titel des neuen Buchs von Jens Sparschuh, den viele als Autor von Romanen wie Der Zimmerspringbrunnen kennen. Sein jetzt erschienenes Logbuch, so ist der Untertitel, ist eine Sammlung kürzerer Texte. Aufsätze sind das Kritiken, Begegnungen. Denn in diesem Logbuch, da trifft der Schriftsteller viele alte Bekannte wie Karl May, Arno Schmidt oder auch Irmtraut Morgner und viele mehr. Was das für Begegnungen sind, darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Herzlich willkommen, Jens Sparschuh.
Schönen guten Tag, Frau Gerg.
Die Matrosen der Schweiz, ich habe es schon gesagt, es ist nicht nur der Titel, sondern auch der erste Text in dieser Sammlung, die viele eben kurze Kritiken enthält. Aber zum Auftakt erstmal dieser doch recht absurde Einstieg über die Schweizer Marine. Wie ist das denn entstanden? Gibt es in der Schweiz überhaupt eine Marine?
Es gab mal eine Marine und die hat eine etwas bizarre Geschichte. Nee, für mich war dieser Text sowas, was in der Oper so dieses Vorspiel ist, wenn der Vorhang noch zu ist, eine ganze Oper mir anzuhören, verkleidete Menschen, die da ihr und andere Probleme singend verhandeln, das leuchtet mir nicht ein, aber so ein Vorspiel, das war für uns, für den Verlag und mich, ein wichtiger Schlüssel, um diese verschiedenen, ganz unterschiedlichen Künstler, Kritiken sind es ja eher nicht, es sind so Beobachtungen und manchmal Anekdoten und was wir uns überlegt haben, es gab ja zwei Vorgängerbände mit zerstreuter Prosa. Ich dachte, sie finden uns nicht. Ich glaube, so 98 oder 97 erschienen. Und dann als Antwort gewissermaßen darauf, ich glaube, sie haben uns nicht gesucht. Und dann sagte aber meine wunderbare Lektorin Mona Leitner, genug jetzt der zerstreuten Prosa, wir müssen uns sammeln. Und ihr kam ein, dass die meisten dieser kurzen Texte von Künstlerinnen und Künstlern, Kollegen im weiteren Sinne handeln. Und so sind diese Porträts zusammengefasst worden. Ist jetzt vieles in dem Band rausgefallen, was in einer zerstreuten Prosa Platz gehabt hätte. Also wie ich mal in den USA in so einem Glücksspielcasino war, das Indianer betrieben haben oder eine Reise nach Petersburg an die Quelle der Singer Nähmaschinen Company auf dem Nevski Prospekt. Nö, das ist alles weg. Wir haben uns gesammelt. Und diese Matrosen der Schweiz, die sind gewissermaßen der Schlüssel, wenn man die gelesen hat.
Ich wollte es gerade sagen, weil die, ich finde, das klingt erstmal so lustig mit Matrosen der Schweiz, aber so lustig ist der Text gar nicht. Der ist schon auch sehr melancholisch, weil da geht es ja um ganz starke Sehnsucht, um das, was unmöglich ist, was wir nie haben können. Also ja. Das fand ich, ist doch eigentlich wie so eine Klammer für alle Texte, die dann folgen.
Das ist genau die Klammer, das ist das Vorzeichen. Und wenn wir dann die einzelnen Kollegen uns unter diesem Vorzeichen Matrosen der Schweiz angucken, dann finden wir Peter Hacks, der da auftaucht, der ist auch irgendeine Art Matrose der Schweiz, der immer vom idealen Theaterstück geträumt hat, ja, schwierig zu machen. Oder mein wunderbarer Freund Kai Vogtmann, ein absurder Künstler, ein Künstler des Absurden, so kein absurder Künstler. Dieser ist ja auch ein Matrose der Schweiz und finde es unhöflich, wenn man einfach so zusammenkehrt, was so in den Jahren in der Werkstatt auf dem Fußboden liegen geblieben ist. Nee, dadurch, durch diesen Text Matrosen der Schweiz, haben diese anderen Texte auch einen gewissen Zusammenhang. Und man kriegt irgendwelche Ideen über die einzelnen Leute mit, die sonst so als Einzelne dastehen würden.
Und das sind ja auch richtig eine Sammlung von kauzigen Typen. Also meinetwegen, wenn wir mit Arno Schmidt anfangen, dieser Stubenhocker, der Legendäre, der dann auf Reisen wohl wirklich alle gequält hat, die da mit mussten. Aber die Berichte darüber, die sind dann toll, oder?
Natürlich. Ich muss Ihnen sagen, Frau Gerg, ich bin ja in Dresden, Radebeul, aufgewachsen. Und Teile meines Stammes waren beschäftigt beim Karl-May-Verlag. Tante Friedel. Jetzt schon in den ewigen Jagdgründen irgendwo. Und das war für mich in meiner Jugend eine ganz prägende Erfahrung, dass man, wie es Karl May getan hat, sehr anschaulich, sehr lebendig über Ecken und Enden der Welt schreiben kann, wo man nie gewesen ist. Das hat mich für mein Berufsleben schwer geprägt. Das ist großartig. Und Sie haben Romane angesprochen, die ich geschrieben habe. Das ist, mache ich sehr gerne und das ist natürlich mein Hauptfeld. Aber es gibt so ein schönes Gedicht von Rilke: Solange du selbst Geworfenes fängst, ist alles Geschicklichkeit und lässlicher Gewinn. Erst wenn du Fänger wirst des Balles, ach, dann geht es irgendwie weiter, den eine ewige Mitspielerin dir zuwarf. Also so gut und schön es ist, sich mit dem eigenen Bauchnabel zu beschäftigen, immer mit Gewinn, so schön ist es auch, wenn man sich auf das andere einlässt. Und das kann man ja dann erst richtig verstehen, wenn man sich selbst in dem anderen wiederfindet. Und das eröffnet dann gegebenenfalls sogar die Chance, das andere in sich selbst zu entdecken. Und das deswegen ganz gerne beschäftige ich mich auch mit Leuten außerhalb meiner Person.
Unbedingt. Und man merkt bei Ihnen auch nochmal, dass dieses, dass man eben liest, wo andere waren oder sich eben in der Welt rumgetrieben haben, das zu lesen oder wie sie drüber geschrieben haben, das hilft auch wirklich, wenn man selber festsitzt, was wir alle im Moment so ein bisschen tun.
Ja.
Also, das ist auf jeden Fall eine Krisenperspektive.
Ein Lebenshilfebuch würde ich sofort unterschreiben. Das sollte in diese Lebenshilfe-Ecken im Buchladen gehen. Und es ist ja so toll, wenn man einen Verlag hat wie Kiepenhauer-Witsch. Ich habe die Herstellungsabteilung bei uns tatsächlich im Verdacht, dass die tatsächlich die Texte auch lesen, die sie dann verpacken müssen. Es ist ganz erstaunlich. Logbuch ist ja doch so eine Kladde, wie sie auf dem Kapitänstisch liegt. Und irgendwann kam jemandem die Idee ein, okay, wir machen das ohne Schutzumschlag, wie ein richtiges Logbuch. Und wo mir in meinem schlichten Verstand eingefallen wäre, ja, Matrosen müsste man irgendwie blau machen. Nee, da machen die das knallrot, rote Matrosen. Es ist ein wunderschönes Buch
geworden. Sehr schön, ja. Jetzt muss man wissen, Sie haben ja auch selbst viele Hörspiele und Features geschrieben und es gibt einige von diesen kurzen Texten, befassen sich auch, sage ich mal, mit der Hörkunst, mit Hörbüchern. Was mögen Sie besonders daran? Ja, hören Sie auch viele Hörbücher?
Absolut. Ich habe nach wie vor so eine Kolumne beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und wo wir jetzt hier im RIAS-Gebäude sitzen, muss ich Ihnen sagen, ich bin ja aufgewachsen hinter oder vor dem Eisernen Vorhang, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Und da war für mich das Hören immer ein primäres Medium im Vergleich meinetwegen zum Neuen Deutschland und zu solchen Erzeugnissen der Medienkultur. War es für mich immer ganz wichtig, Funksignale zu empfangen und das ist bis heute so geblieben. Und jetzt, ich bitte Sie, Frau Gerg, im Computerzeitalter, wo wir oft den ganzen Tag vor einem Schirm sitzen, gibt es nichts Schöneres, als zum Beispiel Ulrich Mattes liest Wladimir Nabokov Pnin. Das ist so feierlich, da könnte man sich einen Schlips umbinden.
Aber ich habe mich auch gefreut, dass Sie zum Beispiel, Sie machen ja einige Wiederentdeckungen, dass Sie Lenka Reinerowa erwähnt haben, die große alte Dame der Prager Literatur. Und da sagen Sie, hört man ihre Stimme, versteht man, wieso es Hörbücher geben muss.
Ja, sie hat eine... Fand ich toll. Wir haben uns mal kennengelernt, da war ich Goethe-Institut Prag zu Besuch. Und sie war ein junges Mädchen von ein bisschen über 80 Jahren. Und wir haben einen ganzen Abend an der Moldau auf- und abspazierend miteinander verbracht. Und ja, sie kannte Segers, Kisch. Und sie sagt, ach, wäre ich ein bisschen jünger, Jens, ich würde deine Texte alle ins Tschechische übersetzen. Es war eine ganz wunderbare Frau.
Also es ging Ihnen auch so ein bisschen um Wiederentdeckungen und um die Kürze, dachte ich. Das scheint Ihnen Spaß zu machen, so kurze Texte zu schreiben. Dabei ist das ja oft viel schwieriger als so einen richtig langen.
Das ist die Sprintstrecke. Und wenn man im Roman, da kann man sich ja manchmal auch ein bisschen vertun und vertutteln. Aber auf der Sprintstrecke, ja, das macht einfach Spaß, die Sachen kurz und prägnant zu machen. Es sind ja manchmal, natürlich, das sind keine großen Biografien, das sind so biografische Schlaglichter, die da geworfen werden. Und ich bin manchmal in Leipzig am Literaturinstitut, wo die Studierenden im Allgemeinen sich mit kreativem Schreiben beschäftigen. Und wir haben da einen Kurs immer mal gemacht, kreatives Streichen. Was passiert eigentlich mit dem Text, wenn man den auf die Hälfte zusammenkürzt? Und zu unserem großen Erstaunen wurden die Texte dann wirklich immer besser.
Ja, man glaubt es immer gar nicht, wenn einem jemand sagt, nimm doch das raus. Aber nein, das ist auch meine Lieblingsstelle und oft haben die Leute aber recht.
Kill the darlings.
I kill your darlings, genau. Und dann sind Sie ja auch jemand, der nicht nur die Kürze, sondern auch die Satire offenbar sehr liebt. Was kann man denn mit satirischem Besteck quasi nochmal genauer sezieren?
Es gibt wenn ich das so sagen darf, mal um die Ecke formuliert, bei Immanuel Kant die Formulierung, was ist ein Witz eigentlich? Ein Witz ist die Auflösung einer großen Erwartung in nichts. Und auf dem Weg hierher habe ich fast die Station verpasst, weil ich mich in diesem Buch festgelesen hatte. Und habe nochmal den Text über Karl Mickel zum Beispiel gelesen. Und der fängt so an, Mickel, da muss man nicht lange suchen. Jetzt haben wir die Erwartung aufgebaut und jeder und jede denkt jetzt sofort, nein, den gibt's überall. Und dann kommt diese Auflösung ins Nichts. Mickel, da muss man nicht lange suchen, man findet sowieso nichts. Einerseits hat man diese Erwartung unterlaufen und ist dann leicht erheitert und zugleich auch traurig, dass so ein großer Geist wie Karl Mickel einfach nicht mehr in den gängigen Buchregalen zu finden ist.
Also ein wirklich erhellendes Buch für dunkle November-Dezember-Tage. Danke, Jens Sparschuh, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch.
Sehr gern, Frau Gerg.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Die Matrosen der Schweiz, ein Logbuch beim Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Adventskalender.
Hallo, ich bin Christian Rapansel, Redakteur und Moderator im Buchmagazin Lesart, hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke dieses Jahr das Buch Rückwärtsland von Henning Wagenbreit. Der erzählt darin viele kleine Geschichten, und zwar erzählt er sie rückwärts. Also zum Beispiel von dem Toten, der auf dem Friedhof ausgegraben und danach lebendig gepflegt wird, der dann ein schönes Leben lebt, immer jünger wird, an der Uni immer dümmer, in der Schule wird's noch schlimmer, verlernt zu sprechen und zu laufen, das Spielzeug wird man bald verkaufen, er kann nicht mehr alleine essen, nur noch seine Windeln nässen, er wird getauft nach altem Brauch und kriecht der Mutter in den Bauch. Sie haben es gerade schon gemerkt, diese Geschichten im Rückwärtsland, die sind in Versform erzählt. Das wirklich Besondere an diesem Buch ist aber, dass Henning Wagenbreit vor allem auch ein Illustrator ist. Und zwar ein wirklich außergewöhnlicher Illustrator. Professor an der Universität der Künste in Berlin mit einer ganz eigenen grafischen Handschrift. Die ist sehr knallig, die ist farbig und im Wortsinne plakativ, fast wie so Holzschnitte. Jeder Vers hat ein eigenes Bild, jede Geschichte eine ganzseitige Illustration. Das ganze Buch, das ist so leicht morbide und ziemlich clever. Und deshalb ist das auch gar nicht nur für ältere Kinder, sondern auch für Erwachsene. Auf die Idee für das Buch ist Henning Wagenbreit gekommen, weil sein Vater früher jeden Sommer einen Super-8-Film gedreht hat. Und im Winter hat die Familie sich diesen Film dann manchmal aus Spaß rückwärts angesehen. Und weil mich dieses Rückwärtserzählen auch in meine Kindheit zurückgeführt hat, schenke ich meinen Eltern dieses wunderschöne Buch Rückwärtsland von Henning Wagenbreit.
Christian Raphandl aus der Lesart-Redaktion hat heute etwas ins achte Türchen gelegt, und zwar das illustrierte Buch Rückwärtsland von Henning Wagenbreit. Erschienen ist es im Wuppertaler Peter Hammer Verlag. 40 Seiten kosten 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Mit seinem Roman Das Puschkin-Haus ist der russische Schriftsteller Andrei Bitow in der ganzen Welt bekannt geworden. Vor 3 Jahren ist er gestorben, mit 81 Jahren in Moskau. Und jetzt ist ein eher schmaler Band von ihm zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Leben bei windigem Wetter heißt dieses Buch, und Jörg Plath hat es gelesen. Wovon erzählt Andrei Bitow denn in diesem Leben bei windigem Wetter? Wo findet das statt?
Er erzählt davon, wie man sich im eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann, wie man den Dogmen des sozialistischen Realismus entkommt, wie man sich selbst entdeckt und die eigene Art, Literatur zu schreiben, und wie man eine Poetologie entwickelt oder vielmehr, wie diese Poetologie entsteht. Denn er weiß ja zunächst gar nicht, wonach er sucht. Er weiß nur, dass er irgendwie sucht. Und das führt dann eben zu diesem Leben bei windigem Wetter, diesem Text.
Das war ja jetzt so eine quasi Thesenzusammenfassung, um die es geht. Aber wie erzählt er das denn? Worum geht's?
Ja, es ist 1963, das Jahr, in dem sein erstes Buch erschienen ist, der große Luftballon. Und der 26-Jährige ist eigentlich Bergbauingenieur und sagt sich, jetzt will ich schreiben. Und dann zieht er sich im Sommer mit Frau und Säugling auf die Familiendatscha in Toksovo, nordöstlich von Leningrad, zurück. Richtet sich da den spinnwebverhangenen Dachboden als Arbeitszimmer her, setzt sich hin und weiß dann nicht weiter. Und das ist alles bereit, und das schildert auch die Übersetzerin Rosemarie Tietze in ihrem knappen, aber ziemlich gehaltvollen Nachwort. Doch die Worte verweigern sich ihm eben. Und dann schreibt er auf, was sich denn sonst so in Toksovo tut. Also der Regen dringt durch das Datschendach, das ist undicht und füllt diese aufgestellten Eimer auf ziemlich klangvolle Weise. Jeder Eimer klingt anders. Die Nacht fällt und dann wird die Scheibe nach draußen vor dem Autor zum Spiegel für ihn. Er sieht sich selbst dort sitzen, regungslos wahrscheinlich. Die Mäuse rascheln hinter der Tapete oder unten schreit das Kind, es muss Milch geholt werden. Es stellt sich Besuch ein, man fährt in die Stadt und draußen weht es eben kräftig. Deswegen heißt dieser Text auch Leben bei windigem Wetter. So ein detailverliebter, launiger Bericht über eine Verhinderung. Denn zum Schreiben kommt es ja offenbar nicht. Und zugleich aber auch eine Annäherung an dieses eigene Leben, an den Alltag, an das eigene Erleben.
Also so eine Art Wahrnehmungsbeschreibung oder Wahrnehmungsstudie. Ist das denn was, was typisch ist für diesen Autor? Der gilt ja so ein bisschen, habe ich gelesen, als Stammvater der russischen Postmoderne. Trifft es das, wenn man diesen Text jetzt anguckt?
Ja, nee, das wirkt eher ziemlich, sagen wir, konventionell. Ist zwar launig, liest sich sehr schön, aber es ist genau das, was man eben auch tun würde, wenn man nicht schreiben kann. Man schreibt eben darüber, warum es nicht geht, was einen alles daran hindert zu schreiben. Und dann gibt es eben noch einen zweiten Teil und da wird es spannend.
Und warum? Was passiert da dann?
Ja, ich glaube, dieses Sujet der Schreibblockade ist erschöpft einfach. Und dann beginnt ein Text, der heißt Um die Ecke in diesem Leben bei windigem Wetter. Und das sind die Aufzeichnungen eines Einzelkämpfers, heißt es im Untertitel. Und Bitov negert sich also sozusagen um die Ecke, hakenschlagend dem, was sich auf geradem Wege ihm verschlossen hat, nämlich in der Schreibblockade verschlossen hat. Er hat nun aufzuschreiben, wie er sich mit diesen, sagen wir, mit diesen Vorschriften herumschlägt, mit diesen Dogmen, mit den Vorschriften für die Literatur im sozialistischen Realismus und sucht nach einem Ausgang aus diesem Verhau dieser Vorschriften. Anfangs träumt er nämlich, dass er auf einer großen Versammlung gezwungen sei, das Wort zu ergreifen. Und er hat in der Erinnerung nur noch zwei Sätze, die sind durch die Traumzensur verzerrt, aber man kriegt irgendwie mit, er wehrt sich gegen alles Gesellschaftliche, gegen jeden Auftrag für die Kunst. Und dann ist der Saal angespannt still und er geht dann zum Ausgang. Und das heißt, er geht zum Grab, er geht ins Nichts. Und danach wacht er auf und dann weist er eigentlich nach und nach alles zurück, was man sich denken kann, was dort existierte. Die Ideen etwa, die vermeintlich die Welt verändern, die Parteilichkeit des Schriftstellers, den Fortschritt, dieser Pawlowsche Reflex anstelle des Bewusstseins, des wachen Bewusstseins, die Prostitution der Autoren im Dienst des Staates und noch einiges mehr. Er ist aber kein Philosoph, er ist ein Vagabund, muss man sagen. Also er ist voller Abschweifungen dabei, er ist auch ausschweifend, er ist auch gern boshaft. Und er erledigt so das Dogma, das zentrale Dogma, Kunst und Künstler hätten staatstragende Aufgaben. Und er bleibt immer bei sich. Er ist mal passant, er ist mal verrückt. Und als alles abgeräumt ist, als diese herrschenden Begriffe, Ideen abgeräumt sind, da ist er allein so auf weiter Bewusstseinsflur. Das merkt man auch. Es ist ziemlich kühl für ihn. Fühlt sich unwohl, aber er sperrt Augen und Ohren auf. Er hat Angst vor dem Tod und er findet dann in letzter Minute mit knapper Not im Vertrauen auf sich selbst das Neue.
Also ein sehr kritischer Text. Konnte der denn überhaupt in Russland erscheinen, als Bitov das geschrieben hat?
Nein, es konnte natürlich nicht erscheinen. Alle Texte von Bitov konnten, glaube ich, nicht einfach so erscheinen. Hier konnte nur der erste Teil, dieser relativ konventionelle Teil über die Schreibblockade, der konnte erscheinen in einer Zeitschrift. Und komplett wurde diese Suche nach der eigenen Recherche, übrigens ja, das gibt Anklänge daran, immer wieder im Geiste von Marcel Proust, Henry James, also das Sinnliche dabei, oder James Joyce. Diese Suche nach der eigenen Poetik konnte erst erscheinen 1999. Und auf Deutsch eben erst, das haben Sie eben erwähnt, erst 3 Jahre nach seinem Tod.
Und lohnt sich auf jeden Fall jetzt da endlich mal reinzugucken.
Lohnt sich, ist eine sehr launige Einführung in eine Poetik dieses Postmodernen.
Jörg Plath über das Buch Leben bei windigem Wetter von Andrei Bitov, aus dem Russischen übersetzt von Rosemarie Tietze, und erschienen ist dieses Buch beim Surkamp Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Irene Diesche, Schriftstellerin, und das Buch meines Lebens heißt Civil War Stories von Ambrose Bierce. Das war ein begnadeter Kurzerzählungsschreiber. In 3 Seiten konnte er einen Spannungsbogen und Figurführung herstellen, das man als Vorlage benutzen könnte für jeden großen Roman. Ich habe das erst gelesen, als ich so 7 oder 8 Jahre alt war, habe mich für Bürgerkrieg, es heißt Civil War Stories, das heißt, es ging um den Bürgerkrieg in USA, wo er auch mitgekämpft hatte. Und ich habe davon nichts verstanden. Ich verstehe bis heute sehr wenig davon, aber die Geschichten waren so gut gebaut, dass ich dann anfing, bald danach zu versuchen, solche Geschichten zu schreiben. Und bis heute gilt das für mich als Vorlage, so wie auch sein Dictionary, The Devil's Dictionary. Das ist eine Art Lexikon über angenommene Ideen, glaube ich, heißt es in Deutsch. Das ist auch ein wirklich bedeutendes satirisches Werk, das mich bis heute immer, es liegt immer auf meinem Schreibtisch.
Sagt die Schriftstellerin Irene Dische über das Buch ihres Lebens von Ambrose Bierce, Civil War Stories, Geschichten aus dem Bürgerkrieg. Übersetzer das Buch Jan Wellem van Dickmes und im Moment ist es vor allem antiquarisch zu kriegen. Es war ja eine ziemliche Überraschung, als bekannt wurde, dass Abdulrazak Gurnah in diesem Jahr den Literaturnobelpreis bekommt. Den kannte nämlich kaum jemand, diesen Schriftsteller, der auf Sansibar zur Welt gekommen ist und in England als Professor Englisch und postkoloniale Literaturen unterrichtet. Seine Bücher waren weder in den USA lieferbar noch hier bei uns. Die letzte Übersetzung war Die Abtrünnigen von 2006. Inzwischen hat sich das natürlich gründlich geändert. Am Montag wurde ja Gurnah in London der Preis überreicht und pünktlich dazu ist er auch sein wohl wichtigstes Werk, Das verlorene Paradies, auf Deutsch erschienen. Gestern hat er jetzt der frisch gekürte Nobelpreisträger die dazugehörige traditionelle Rede gehalten und Stefanie von Oppen hat sie sich dank Internet und Streaming anhören können. Was ist denn das für eine Rede, die Sie da gehört haben?
Ja, das ist eine sehr autobiografische Rede. Sie ist erstaunlich kurz, 15 Minuten, dabei aber sehr tiefgründig und ich muss sagen, sie ist mir sehr nah gegangen. Er erzählt da zunächst, wie er schon als Schüler keine Stunde mehr geliebt hat, als die, wenn der Lehrer sie aufforderte, eine Geschichte zu schreiben. Und vielleicht hören wir da schon mal ganz kurz in das Original rein.
Writing has always been a pleasure. Even as a boy at school, I looked forward to the class set aside for writing a story or whatever our teachers thought would interest us more than to any other class on the timetable. Then everyone would fall silent, leaning over their desks to retrieve something worth reporting from memory and imagination.
Und später hat er es dann selber sehr genossen, als er Lehrer war, seinen Schülern beim Schreiben zuzuschauen. Und dazu zitiert er ein Gedicht von D.H. Lawrence, das genau so eine Situation beschreibt. Ja, und dann geht er eben weiter in seiner sehr bewegten Lebensgeschichte, die sein Schreiben geprägt hat, und erzählt, wie eben aus diesem jungen Literaturbegeisterten ein leidenschaftlicher Schriftsteller geworden ist.
Und es spielt ja wohl die Erfahrung des Kolonialismus auch eine wichtige Rolle in seinem großen Werk. Ist er denn darauf auch eingegangen?
Ja, genau. Er ist ja 1948 auf Sansibar geboren, das zeitweise unter arabischer Fremdherrschaft stand, auch von den Deutschen und Briten kolonialisiert wurde. Und seine Familie gehörte zur arabisch-muslimischen Minderheit. Und als es dann in den 60er Jahren zur Revolution und Befreiungsbewegung kam, entlud sich der Hass vor allem gegen genau diese arabische Minderheit. Und er schildert in seiner Rede in sehr wenigen, fast nüchternen Worten diese ungeheuer brutale Erfahrung. Er ist dann ja nach England geflüchtet und er beschreibt, wie ihn diese traumatischen Bilder nie mehr oder gar nicht mehr losgelassen haben. Und er sagt auch, dass er aus der Distanz auch vieles davon viel besser verstanden hat und gerade auch besser verstanden hat, wie eigentlich seine Generation dieses koloniale Denken verinnerlicht hatte. Und das sagt er dazu.
There was also another understanding of history necessary to address, one that became clearer to me when I lived closer to its source in England, clearer than it had been while I was going through my colonized education in Zanzibar. We were, those of our generation, children of colonialism.
Genau, also das wollte ich eigentlich nur nochmal klar machen, dass eben er aus dieser Perspektive dann ihm so deutlich geworden ist, dass er selber eigentlich ein kolonial denkendes Wesen gewesen ist und seine Generation, obwohl er eben eigentlich zu einer gewissen Oberschicht gehört hat.
Hat er denn auch in England Rassismus erlebt und das auch literarisch verarbeitet?
Ja, auch das war eine sehr prägende Erfahrung für ihn, nicht nur völlig entwurzelt zu sein, sondern auch noch angefeindet zu werden. Also überall erlebte er, wie man ungeniert rassistische Witze erzählte, auf der Straße, im Fernsehen und wie auch mit einem gewissen Stolz noch auf die britische weiße Herrschaft in den Kolonien zur Schau getragen wurde. Ja, und er fühlte sich als Schwarzer verachtet und erniedrigt. Und das hat er auch zum Ausdruck gebracht.
I could not do anything about that reception. But just as I learned to read with greater understanding, so a desire grew to write in refusal of the self-assured summaries of people who despised and belittled us.
Ja, und um mit all dem umzugehen, dem Trauma der Revolution, dem Verlust der Heimat, dem Rassismus, aber auch der Auseinandersetzung mit sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit, musste er einfach Schriftsteller werden. Also das betont er immer wieder, dass das wirklich sein Antrieb war, das alles aufzuschreiben. Und dabei will er aber nicht sein Schreiben darauf reduzieren, dass es eben nur von diesen Erfahrungen getragen ist. Für ihn ist es auch sehr wichtig zu betonen, dass er Menschen mit all ihren Facetten und ihren Abgründen und ihren schönen Seiten darstellen möchte. Und jenseits von allen Stereotypen sollen die für ihn im Mittelpunkt stehen.
I believe that writing also has to show what can be otherwise. What it is that the hard domineering eye cannot see. What makes people apparently small in stature feel assured in themselves, regardless of the disdain of others. So I found it necessary to write about that as well, and to do so truthfully, so that both the ugliness and the virtue come through, and the human being appears out of the simplification and stereotype. When that works, a kind of beauty comes out of it.
Wenn das funktioniert, erscheint eine Art von Schönheit, sagte der Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah in seiner Rede zur Verleihung des Literaturnobelpreises. Stefanie von Oppen, jetzt kriegt man auch richtig Lust, mal was von ihm zu lesen. Ne?
Auf jeden Fall.
Und es geht ja jetzt auch, denn heute ist sein Buch Das verlorene Paradies beim Penguin Verlag erschienen und die deutsche Übersetzung dieses Buchs, die ist von Inge Leipold.